Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Jetzt also auch Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal. Die nächsten westlichen Länder, die angekündigt haben, Palästina als Staat anzuerkennen, so wie zuvor unter anderem auch schon Frankreich. Im Angesicht des Entsetzens über die Art und Weise der Kriegsführung Israels im Gazastreifen. Deutschland wird diesen Schritt nicht gehen, doch um die Bundesregierung wird es zunehmend einsam in der Welt, im sogenannten Westen und auch in der EU, wie sich diese Woche bei der UN-Vollversammlung in New York wohl zeigen wird. Aber in keinem Land der Welt ist der Grat eben auch so schmal, wiegt die historische Verantwortung für Israel so schwer. Stichwort Staatsräson. Kaum ein Thema, das die Gemüter so erhitzt auf allen Seiten. Also reden wir drüber. Sanktionen gegen Israel, Anerkennung Palästinas. Brauchen wir einen Kurswechsel in der Nahostpolitik? Und wir sprechen mit diesen Gästen. Aus unserem Berliner Hauptstadtstudio zugeschaltet ist Luise Amtsberg, Außenpolitikerin der Grünen im Bundestag und zu Ampelzeiten Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Guten Tag, Frau Amtsberg.
Schönen guten Tag.
Ebenfalls in Berlin auf dem Weg ins Hauptstadtstudio, weil der Flieger Verspätung hatte, ist Stefan Meyer, Außenpolitiker der CSU im Bundestag. Deswegen ist er zunächst einmal mit dem Handy dabei. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, grüß Gott.
Und bei mir im Studio in Köln sitzt Benjamin Hammer, Deutschlandfunkredakteur und langjähriger Nahost-Korrespondent für uns in Tel Aviv. Hallo Benjamin.
Hallo.
Aber wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns selbstverständlich auch eine E-Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp, wenn Ihnen das genehmer ist. Die Telefonnummer ist 0173 5690 322. Ich wiederhole, 0173 5690 322. Und einige haben auch schon fleißig geschrieben. Ich lese mal diese drei E-Mails vor, stellvertretend für die Bandbreite. Die Mail von Renate Knapper. Das nie wieder kann nur heißen, nie wieder Menschenrechtsverbrechen dulden oder gar wie Deutschland unterstützen mit Waffenlieferungen und privilegierten Handelsbeziehung. Gerd Tebbe schreibt, der Umstand, dass bisher rund 150 Staaten Palästina anerkannt haben als Staat und einige weitere dies angekündigt haben, hat nichts daran geändert, dass ein solcher Staat bis heute nicht existiert und ohne Zustimmung Israels auch niemals existieren wird. Anerkennung haben auch nichts dazu beigetragen, die Lage der Palästinenser zu verbessern. Und werden das auch künftig nicht tun. Und Andreas Detmar schreibt, nein, wir brauchen keinen Kurswechsel in der Nahostpolitik. Die europäischen Juden haben unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft einen wirklichen grauenhaften Genozid erleiden müssen. Ein Palästinenserstaat wäre aktuell ein Terrorstaat, den Israel nicht akzeptieren kann. Hamas hat sich die Vernichtung des Staats Israel und der Juden auf die Fahnen geschrieben. Deshalb gilt für uns Deutsche die uneingeschränkte Solidarität mit dem jüdischen Staat und den dort lebenden Menschen, kein Waffenembargo. Ausrufezeichen, dass einige, und zwar wirklich nur einige unserer Mails, aber ich hoffe, so ein ganz guter Auszug unserer Hörermeinung. Und es haben natürlich auch schon viele Menschen etwas auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir da auch nochmal rein.
Guten Morgen, Meier aus Berlin. In jedem Fall benötigen wir einen Kurswechsel, denn das alles geht schon viel zu lange und zu Lasten der armen Bevölkerung und auch die israelische Bevölkerung kommt nicht zur Ruhe.
Mausfeld, Hannover. Wir brauchen dringend einen Kurswechsel, denn derzeit werden die Mörder der Hamas von fast allen Seiten hofiert und belohnt für ihre terroristische Politik. Wir müssen uns klar an die Seite Israels stellen, der einzigen Demokratie im arabischen Raum, und die Anerkennung eines Staates Palästina ist das absolut falsche Signal. Wer Israel jetzt allein lässt, der provoziert neue Hamas-Verbrechen.
Wenn man jetzt Palästina anerkennt als Staat, dann frage ich mich, würde das dann die Situation befrieden? Zweitens, wird dann die Hamas, werden das dann die Politiker Palästinas? Und drittens, müssen wir dann wieder finanziell einspringen? Wer finanziert das? Und ein Thema, das noch nie besprochen wurde, also unsere deutsche Entwicklungshilfe hat ja dazu geführt, dass die ganzen Tunnelsysteme dort gebaut werden konnten. Ich verstehe nicht, warum diese fehlgeleitete Entwicklungshilfe nicht auch mal ein ganz großes Thema sein sollte.
Norman hier aus Nordsachsen. Die Geschichte der Metz
zeigt, dass wenn sich zwei Völker um ein und denselben Stück Land streiten, dass es dann niemals Frieden geben kann. Immer noch der Totschlag. Wir müssen uns entscheiden, welches Land wir im Nahen Osten haben wollen.
Ja, wir brauchen einen Kurswechsel, unbedingt. Die Palästinenser haben das Land immer bewohnt, leider ohne einen Staat gebildet zu haben. Warum kann es nicht zwei Staaten geben?
Ja, warum? Diesen Fragen stellen wir uns jetzt in den nächsten anderthalb Stunden. Und ich greife direkt mal einen Einwurf einer Hörerin heraus. Trägt Fehlgeleite Deutsche Entwicklungshilfe Verantwortung für den Terror und das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen? War so ungefähr in der Mitte dieser Collage. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass es um das Palästinenserhilfswerk UNRWA geht. Luise Amtsberg, als ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Ampelregierung, wie beantworten Sie diese Frage?
Also die Frage ist natürlich vielschichtig, wie sich das System der Terrororganisation Hamas halten konnte, Macht festigen konnte und ja auch ein unsägliches Regime aufbauen konnte, im Übrigen nicht nur für die Welt, ja, sondern auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser selbst. Das kann man sich ja nicht mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit beantworten. Das ist nicht möglich, denn die Geldströme, die ja immer noch nicht voll aufgedeckt sind, aber die sind deutlich vielschichtiger. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat im Vorfeld auch die humanitäre Hilfe zum 7. Oktober in den Jahren davor Palästinenserinnen und Palästinenser unterstützt bei staatlichen Strukturen, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, schlichtweg, weil auch der Gazastreifen, aber auch die Westbank abhängig davon waren. Und ich halte das nach wie vor für eine richtige und wichtige Unterstützung, jetzt auch dringender denn je. Irgendwann wird es ja hoffentlich auch um die Frage des Wiederaufbaus gehen, die im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit liegt und auch im Bereich der humanitären Hilfe, die ja unpolitisch funktioniert, sondern da ansetzt, wo Menschen Hilfe brauchen, über die Vereinten Nationen und internationale Organisationen. Also zu sagen, dass deutsche Entwicklungszusammenarbeit den Terror unterstützt hat, ist also falsch, faktisch falsch, aber auch erweckt es den Eindruck, dass die Strukturen sozusagen einzig und allein von Geldflüssen aus dem Westen sich aufbauen konnten. Das ist nicht mein Kenntnisstand. Darüber hinaus, weil Sie UNRWA direkt angesprochen haben, das Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge hat in den vergangenen Jahren massive Hilfe vor Ort geleistet, in allen möglichen Strukturen, die sonst nicht möglich wären, und das Überleben von Menschen gesichert, was wichtig ist. Und wenn Reformbedarf da war und Kritik an der Organisation bestand, dann wurde dem nachgegangen, ja auch zuletzt mit dem Colonna-Bericht der französischen Außenministerin, wurde versucht, Missstände auch einzuhegen und diese zu beenden. Das heißt, man muss sich dann schon die Frage stellen, wenn das alles wegfällt, wenn ja die internationale Gemeinschaft vor Ort nicht mehr unterstützt, wer sorgt denn dafür, dass eine Bevölkerung in ihrem Überleben und Bestehen gesichert ist? Und deshalb würde ich diese Frage so erstmal zurückstellen.
Mhm. Stefan Meyer, wie beantworten Sie diese Frage?
Ich persönlich bin der Meinung, dass es natürlich richtig ist, dass Deutschland humanitäre Hilfe gegenüber den Palästinensern leistet. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Das sollten wir auch in Zukunft tun, sowohl in der Westbank als auch im Gazastreifen. Es muss auch in unserem Interesse sein, oder es ist in unserem Interesse, dass sich diese humanitäre Katastrophe abmildert. Es ist eine humanitäre Katastrophe sondergleichen, die sich derzeit im Gazastreifen abspielt. Und natürlich ist es richtig, dass auch Deutschland hier seinen Beitrag mit dazu leistet, die humanitäre Situation in Form von Lebensmittellieferungen, in Form von Lieferungen von Medikamenten, von medizinischem Gerät verbessert. Gleichwohl gilt natürlich auch der wichtige Grundsatz, dass wir schon auch natürlich schauen müssen, wer bekommt die Gelder und fließen die Gelder auch in die richtigen Kanäle. Und weil UNRWA angesprochen wurde, da gab es Fehlentwicklungen, das kann man leugnen. Jetzt verbieten sich natürlich generell Pauschalierungen. Deswegen hielt ich es auch für falsch, jetzt in toto UNRWA als nicht mehr vertrauenswürdig zu diskreditieren. Die letzten Monate haben auch gezeigt, dass es unheimlich kompliziert ist, ein Äquivalent aufzubauen, eine Organisation zu finden, die in der Lage ist, wirklich zielgerichtet und auch qualitativ hochwertig humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu leisten. Deswegen verbieten sich wie meistens im Leben Pauschalierungen und deswegen bin ich schon der Meinung, sollte auch Deutschland weiterhin hier die humanitäre Hilfe gegenüber den Palästinensern fortsetzen.
Benjamin Hammer, langjähriger Nahost-Korrespondent für die ARD und auch für den Deutschlandfunk. sitzt hier bei mir im Studio. Ich würde direkt nochmal in diesem Zusammenhang drauf kommen, was der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter heute bei uns im Frühprogramm gesagt hat, nämlich, dass es die Hamas sei, die die Versorgung der Bevölkerung gefährde, was die UN jetzt eingeräumt habe. Das waren seine Worte, kann man das so sagen. Wer trägt die Verantwortung aktuell für den Hunger im Gazastreifen?
Frau Amtsberg hat das Wort vielschichtig genutzt. Herr Mayer hat gesagt, dass sich Pauschalierungen verbieten. Das waren zwei Aussagen in einem ja überhitzten Diskurs, die wir gar nicht so häufig hören, nämlich differenzierende und differenzierte Aussagen. Dass die Hamas gar kein Interesse daran hätte, mitzuspielen, Teil zu sein, abzuzweigen, das ist definitiv so, zu suggerieren, dass die Hamas nicht den Versuch betreiben würde, Kapital zu schlagen aus der immer weniger werdenden, aber streckenweise noch existierenden Kontrolle über den Gazastreifen. Das ist definitiv so. Gleichwohl eine Aussage, wonach die Vereinten Nationen eingeräumt hätten, dass die Hamas im großen Stil Hilfsgüter abgreifen, die kann ich nach meinen Informationen so nicht bestätigen. Das ist ein immer wieder gebrachtes Argument auch von Israel. Hamas klaue Hilfslieferungen, das laut der Einschätzung von vielen Organisationen eben widerrufen wurde. Zum Stichwort Differenzierung möchte ich einfach vielleicht zwei Sachen nochmal in den Raum werfen, die zeigen, dass ein genauerer und allumfassender Blick sehr wichtig ist. Der erste ist, da wurde in den vergangenen Tagen auch immer wieder daran erinnert, dass es Israel selbst war, vor dem 7. Oktober, dass Katar ja förmlich gebeten hat, aktiv gebeten hat, den Gazastreifen und damit auch die Hamas, das wussten alle, zu finanzieren. Benjamin Netanyahu höchstpersönlich soll sich in Katar, bei Katar dafür eingesetzt haben. Da wurden Geldkoffer von Israel aus von einem katarischen Emissär rübergebracht in den Gazastreifen, Nummer eins. Und der zweite Punkt, wenn wir gerade über Hilfsversorgungen sprechen und Vorwürfe über den gegenüber den Vereinten Nationen, zum Beispiel durch Israel. Israel ist als Besatzungsmacht im Gazastreifen völkerrechtlich verpflichtet, die Bevölkerung zu versorgen. Und schon vor dem 7. Oktober, auch nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes, war Israel auch im Gazastreifen die Besatzungsmacht.
So, und die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen, das ist ja auch ein Grund für die zunehmende Beurteilung auch von Völkerrechtlern der Lage, dass da ein Genozid stattfinden würde. Frau Amtsberg, würden Sie von einem Genozid im Gazastreifen sprechen?
Also ich würde zumindest sagen, dass sehr gut dokumentiert durch zahlreiche NGOs, aber auch die Vereinten Nationen ist, dass das Völkerrecht mehrfach gebrochen wurde und wird. Ja, wir reden ja jetzt gerade auch von der Evakuierungsaufforderung Gaza-Stadt und der Großoffensive, auf die wir vielleicht nochmal näher eingehen. Sehr gut belegt, dass es zahlreiche Brüche des Völkerrechts gibt. Und ich glaube, jetzt mal abseits sozusagen, was Juristen am Ende für Völkerrechtsbrüche benennen, da gibt es ja keine Hierarchisierung. Ja, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Genozid, würde ich auf jeden Fall sagen, es gibt Anhalt genug, das genau zu untersuchen, dazu auch eine Entscheidung herbeizuführen. Wir haben jetzt auch von der unabhängigen Kommission der Vereinten Nationen, des Menschenrechtsrats, die klare Einschätzung, es handelt sich um einen Genozid. Alles wahnsinnig belastend, wegen der Opfer, aber natürlich auch wegen unseres grundsätzlichen Verhältnisses zu Israel, ist es notwendig, dass das keine politische Meinungsfrage ist, sondern von Gerichten entschieden wird. Deswegen haben auch wir in der Ampelregierung, und ich hoffe, die neue Regierung tut das auch, den Internationalen Strafgerichtshof unterstützt, immer uns wieder auch eingesetzt, diplomatisch, dass Zugänge geschaffen werden, damit eine Entscheidung in der Sache auch herbeigeführt werden kann. Bei der Genozidfrage ist aber ja ganz besonders wichtig, dass man versucht, auch mit dieser Untersuchung jetzt weitere Verbrechen zu verhindern. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und der wird sicher nicht mit dem Gerichtsurteil erledigt sein, sondern vielmehr sollte es uns als internationale Staatengemeinschaft aufrufen, alles dafür zu unternehmen, dass dieser Krieg, die Kriegshandlungen und auch vor allen Dingen aufhören und vor allen Dingen die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza verbessert wird und die humanitäre Vollblockade, die ja nach wie vor besteht, beendet wird.
Aber trotzdem kann man ja, also das ist ja mehr als eine Meinungsfrage, sondern auch eine Einschätzungsfrage, die man auch treffen kann, bevor Gerichte zu einem Urteil kommen. Es gibt ja, Sie haben den UN-Menschenrechtsrat angesprochen, es gibt ja nun wirklich viele Stellen, die sich dazu geäußert haben. Wie ist denn da genau jetzt Ihre Einschätzung?
Also ich glaube, dass es Grund genug gibt, das zu untersuchen, und ich kann mir vorstellen, dass der Internationale Gerichtshof zu diesem Ergebnis kommt, nach allem, was ich weiß über die Situation vor Ort. Aber nochmal, wenn Verbrechen in dieser Art begangen werden, dann ist ja das Allerwichtigste vor allen Dingen, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden, und das können eben nur Gerichte. Und deshalb würde ich sozusagen die Debatte insofern eher wissen wollen, dass wir über das, was real passiert, sprechen und nicht über die Frage, was Völkerrechtler am Ende für eine Einschätzung geben. Das wird auf jeden Fall kommen, und dann, und das ist ja eigentlich der wichtige Punkt, genauso wie wir nicht politisch Einfluss nehmen darauf, auf die Entscheidung eines Gerichtes, haben wir aber die Verantwortung als Staat, die Gerichtsurteile zu respektieren. Und das sage ich ausdrücklich auch vor dem Hintergrund, dass es Debatten gab zum Haftbefehl gegen Netanyahu, wo ich ganz klar auf der Auffassung, die Auffassung vertrete, dass solche Urteile von Gerichten und auch so ein Haftbefehl respektiert und auch umgesetzt werden müssen.
Stefan Meyer, wie beurteilen Sie denn die Kriegsführung Israels im Gazastreifen?
Ich bin der Meinung, dass gerade diese Bodenoffensive ein absolut falsches Signal ist. Sie ist kritikwürdig, sie verschärft die humanitäre Situation. Gazastreifen unnötig, und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass die Bundesregierung offen auch Kritik übt gegenüber der Netanyahu-Regierung, insbesondere was die aktuelle Bodenoffensive anbelangt, die Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern aus Gaza-Stadt Richtung Süden. Das ist nicht akzeptabel. Ich halte auch diese Debatte, ist das ein Genozid, ist es kein Genozid, ganz offen gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt eher für nebensächlich. Das wird andernorts mit Sicherheit nochmal zu klären sein. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich wäre zum jetzigen Zeitpunkt sehr zurückhaltend mit der Definition Genozid. Selbst die UN sagt, dass noch nicht alle Kriterien erfüllt sind für die Feststellung eines Genozids. Aber ich möchte nochmal deutlich sagen, das ist für mich gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass die Netanyahu-Regierung es in den letzten Wochen deutlich übertreibt, und vor dem Hintergrund muss das Hauptziel jetzt sein, dass man zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen kommt.
Aber was folgt daraus, dass Sie sagen, übertreibt? Trifft es das? Übertreiben?
Ja, es ist in keiner Weise angemessen. Mhm. Und um das auch deutlich zu sagen, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Ich spreche mich klar für ein Selbstverteidigungsrecht Israels gegenüber der Hamas-Terrororganisation aus. Aber was jetzt im Gazastreifen passiert durch die Netanyahu-Regierung, durch die IDF, das ist aus meiner Sicht nicht mehr von dem Selbstverteidigungsrecht Israels gedeckt, sodass auch offen Kritik daran zu üben ist.
Was würde denn für Sie daraus folgen, wenn tatsächlich Gerichte das entscheiden? Würden Sie jetzt, würden Sie eigentlich immer noch Benjamin Netanyahu in Deutschland empfangen?
Ja, das ist eine theoretische Diskussion. Ich bin mir sicher,
Friedrich Merz hat als Kanzlerkandidat angekündigt, er würde es machen. Er werde Mittel und Wege finden. Da war er auch schon angeklagt.
Dann bin ich mir sicher, dass der Bundeskanzler da auch Mittel und Wege finden würde, Netanyahu so in Deutschland zu empfangen, dass er dann auch mittels freien Geleites auch Deutschland wieder verlassen kann. Aber auch hier, das sind theoretische Diskussionen, die aus meiner Sicht uns jetzt in dieser akuten humanitären Katastrophe nicht weiterbringen. Ziel muss jetzt sein, dazu beizutragen, dass dieses Töten und auch dieses Verhungern im Gazastreifen ein Ende findet. Ich bin nach wie vor der Auffassung, das wird nur im Dialog mit der Regierung in Israel möglich sein und nicht mit Sanktionen oder mit der Anerkennung eines Palästinenserstaates.
Theoretische Diskussionen, Herr Meyer, sagen Sie, das Völkerrecht ist ja sehr konkret, und Deutschlands Bekenntnis zum Völkerrecht und seinen Institutionen, dem Internationalen Gerichtshof, dem Internationalen Strafgerichtshof, die sind ja auch konkret. Meine Wahrnehmung ist, dass international sowohl das Völkerrecht als auch Deutschlands Beziehung zu jenem Völkerrecht Schaden genommen haben, durch beispielsweise einen designierten Kanzler, der sagt, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, Benjamin Netanyahu zu empfangen, wenn die Faktenlage ja eigentlich ganz klar ist. Es gibt einen Haftbefehl und der verpflichtet Deutschland, dazu Benjamin Netanyahu festzunehmen. Ich frage mich manchmal, ob man es nicht hinkriegen sollte oder mehr Zeit sich nehmen sollte, zu sagen, ja, das fällt uns schwer, über einen internationalen Partner Israel zu sprechen, in solchen Kontexten, aber wir sprechen es auch aus und frage mich, ob vielleicht darauf sich zu beziehen, dass das theoretische Diskussionen seien, ob das in der ganzen Angelegenheit hilfreich ist.
Mhm. Markus Söder hat gerade erst im Interview mit der FAS gesagt, es wäre sofort Frieden, wenn die Terrororganisation Hamas einfach die Waffen abgeben und die Geiseln freilassen würde. Wenn Israel die Waffen abgeben würde, drohte dagegen neuer Terror. Frau Amtsberg, hat er da nicht einen Punkt?
Also ich will erstmal vorab schieben, für mich persönlich und ich glaube, das teilen auch viele, eine Zukunft im Gazastreifen und auch eine Zukunft einer Zwei-Staaten-Lösung kann nicht mit der Hamas geschehen. Also die politische Kapitulation dieser Terrororganisation muss politisches Anliegen und oberste Priorität haben. Gleichzeitig, und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, weil ich dieses Argument sehr häufig höre, dass der Krieg dann vorbei ist. Ich finde, mittlerweile gibt es darauf keine zwingenden Hinweise mehr, dass der Fall wäre, ja, dass wenn die Geiseln freikommen, dieser Krieg vorbei wäre, und wünschte mir insgeheim, dass es so einfach wäre. Ich glaube aber, dass sozusagen die Kommunikationsstrategie von der israelischen Regierung für mich da große Fragezeichen aufwerfen, wenn man einerseits sagt, das erklärte Kriegsziel ist es, die Hamas zu zerstören und gleichzeitig aber von Verhandlungen spricht, dann beißt sich das. Und deshalb, glaube ich, kann man sich so leicht nicht machen. Man muss schon nach der echten Intention auch der israelischen Regierung fragen, die jetzt mittlerweile auch zeigt, dass sie den Gazastreifen komplett annektieren möchte.
Und an dieser Stelle machen wir nach den Nachrichten weiter, die jetzt in ein paar Sekunden weitergehen. Kontrovers, der zweite Teil gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zu unserer Diskussion am Montagvormittag. Kontrovers, Sanktionen gegen Israel, Anerkennung Palästinas. Brauchen wir einen Kurswechsel in der Nahostpolitik mit unseren Studiogästen? Luise Amtsberg, Außenpolitikerin der Grünen im Bundestag. Benjamin Hammer, langjähriger Deutschlandfunk- bzw. ARD-Israel-Korrespondent. Und gleich im Studio angekommen sein müsste, also noch per Telefon, höre ich es rascheln, aber gleich in Studioqualität auch Stefan Meyer, Außenpolitiker der CSU im Bundestag. Und Sie können sich natürlich auch beteiligen, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie schnell anrufen unter der 00800 4464 4464. Unsere E-Mail-Adresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de, da können Sie hinschreiben oder Sie können uns auch eine WhatsApp schreiben unter der 0173 5690 322. Ich wiederhole nochmal 0173 5690 322. Und das haben gemacht unter anderem Eran Ba'am, der Deutsch-Israeli, ein unabhängiges Palästina gefährdet Israel nicht und ist kein Preis für Hamas. Es ist ein Schritt Richtung Frieden und gefährdet nur die verbrecherische israelische Regierung, die von 80% der eigenen Bevölkerung verachtet wird. Ursula Lemke schreibt, der Kurswechsel in der Nahostpolitik wurde bereits mit der Aussetzung der Waffenlieferung an Israel eingeleitet. Er müsste verstärkt werden, da Israel unbeirrt eine Politik betreibt, die weit über das vom Völkerrecht legitimierte Selbstverteidigung hinausgeht. Und Karl Friedrich Ruth hat uns gemeldet, warum ist das ist so gut wie nie, sowohl aus Politik wie auch aus den Medien, die Forderung zu hören, dass die Hamas endlich die Waffen niederlegen und abziehen soll und die Hamas endlich alle israelischen Geiseln freilassen soll. Wäre diesen beiden Punkten erfüllt, wäre der Krieg schon lange vorbei. Die Hamas benutzt ihr eigenes Volk, ihre eigenen Kinder als Schutzschild gegen die Angriffe Israels. Da haben wir gerade vor den Nachrichten schon ein bisschen was zugehört. Sollten wir vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten, dass wir später nochmal drüber reden. Ich möchte jetzt trotzdem den ersten Hörer ins Programm nehmen. Und zwar Herr Liske aus Sachsen-Anhalt sehe ich hier auf meinem Monitor. Hallo nach Sachsen-Anhalt.
Ich grüße Sie. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mit
einbringen sehr gerne. Zu können. Ihr Punkt.
Ja, mein Punkt ist, dass wir veränderte Blickwinkel brauchen. Alle Seiten schauen zurück. Der Hass ist ohne Ende auf allen Seiten vorhanden. Und wir brauchen einen Blick, der in die Zukunft gerichtet ist. Und ich denke, dass das nur möglich ist, wenn wir allen Seiten einen Nutzen vor Augen halten, der so groß ist, dass er dem Hass in die Speichen greift. Aha. Ich möchte an ein Zitat von Papst Franziskus aus dem Jahr 2013 erinnern. Er hat das auf die Kirche bezogen, aber man kann es auf den Konflikt beziehen, man kann es auch auf die Menschheit insgesamt beziehen und ihre Probleme. Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, Wunden zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen. Nähe und Verbundenheit. Ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man muss einen schwer Verwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohen Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir vor allem von allen anderen sprechen. Die Wunden heilen, die Wunden heilen. Man muss ganz unten anfangen.
Okay.
In dem Zusammenhang habe ich einen Friedensplan für den Nahen Osten entwickelt. Man findet ihn auf meiner Homepage www.liske.de auf der zweiten Seite meines Blogs.
Okay, wenn Sie jetzt ganz kurz sozusagen ein oder zwei Hinweise an die Bundespolitik hier im Studio geben könnte. Ich glaube, dass damit wir jetzt erstmal Fleisch haben, um das direkt zu beantworten, das würde uns helfen.
Der erste Punkt ist, sich in aller Zurückhaltung mit diesem Friedensplan zu beschäftigen. Ich sehe gegenwärtig nichts Nachhaltigeres. Wir müssen im Zusammenhang auch mit der Staatsräson, der wir verpflichtet sind, diese Staatsräson werthaltig machen. Das schafft uns nicht nur wieder neue Möglichkeiten, diplomatisch, außenpolitisch zu wirken, sondern schafft uns auch, was die innere Sicherheit betrifft und die ganze Problematik des Antisemitismus.
Okay, aber werthaltig, ganz kurz, eine Frage. Was bedeutet werthaltig?
Werthaltig heißt, dass wir uns den Normen verpflichtet fühlen, dass wir die Normen wieder leben, denen wir uns verpflichtet sehen. Alle Menschen sind gleich, neben Artikel 3 Grundgesetz. Dieses müssen wir eben insbesondere auch gegenüber den Palästinensern tun.
Und was heißt das konkret? Sollte Deutschland beispielsweise, um eben das auch irgendwie zu leben, sollte Deutschland Palästina auch anerkennen beispielsweise?
Das ist ein Schritt in dem Zusammenhang, aber in die Gemengelage gehört natürlich auch, dass es uns gelingt, das Existenzrecht Israels auch von den verschiedenen Seiten anerkannt zu bekommen. In der Hinsicht brauchen wir ein Fundament. Mit einer Zurückhaltung habe ich den Eindruck, dass ich ein solches anbiete. Wenn ich Ihnen, erlauben Sie mir bitte die Zeit, Ihnen zwei Aphorismen anzutun, die
kurz
der eine: analysiere heute und gestalte es morgen idealerweise so, dass es auch dem Übermorgen dient. Sonst wirst du schon morgen mit den Folgen dessen konfrontiert werden, wessen du dich heute nicht zugewandt hast, so wie es dir schon heute ergeht. Und der andere: wir betrachten Singularitäten ohne Blick auf die zu bewältigende Komplexität. Wir betrachten Komplexität ohne Blick auf die zu bewältigenden Singularitäten. Das heißt, wenn wir, wie gerade heute der Bundeskanzler auch gegenüber den Juden sagt, ohne Sie in Deutschland wäre unser Leben nicht so reich, dann müssen wir in der Dialektik zu dem Konflikt in Israel auch das Ganze so lösen, dass wir den Palästinensern gerecht werden und in der Folge auch für die Sicherheit der Israelis in Deutschland sorgen.
Herr Liske, wenn ich das jetzt mal ganz konkret jetzt auch hier für unsere Diskussion zusammenfassen kann, auch, dass ich jetzt unseren Gesprächspartnern, dem muss ich jetzt irgendwas mitgeben. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was sich daraus jetzt für konkrete Politik ableitet, aber vielleicht gebe ich das einfach mal als Anerkenntnis. Es ist kompliziert. Darauf können wir uns einigen. Es ist kompliziert.
Ohne Zweifel.
Aber Palästina anerkennen, da sind Sie beispielsweise, den Schritt, den Frankreich gemacht hat. Es ist ja auch alles aus einer Verzweiflung heraus, gerade wie sie die Situation da jetzt ist.
Ja, es ist Handeln ohne Nachhaltigkeit. Wir müssen versuchen, allen Seiten eine Vision, eine Sehnsucht nach dem Meer versuchen zu vermitteln. Anders geht es nicht. Wir können nur, wenn Sie so wollen, auch idealistisch rangehen, weil alle Seiten nur aus Eigennutz und aus Hass heraus reagieren und aus verkürzten Blickwinkeln.
Okay, Herr Liske, vielen Dank für diesen Gedankenanstoß. Ich gebe das jetzt einfach mal weiter in die Runde. Vielleicht mal an Stefan Meyer. Passiert das zu wenig, dass wir allen Seiten zu wenig gerecht werden?
Schwer zu sagen. Zum einen mal ist Deutschland natürlich in dem Konflikt nicht neutral. Das muss man sagen. Natürlich aufgrund auch unserer Historie gibt es eine ganz enge, intensive Verbundenheit Deutschlands mit Israel. Und Sie haben Markus Söder zitiert. Natürlich ist es richtig, dass der Konflikt sehr schnell beendet sein könnte, wenn die Terrororganisation Hamas die Waffen niederlegen würde, die Geiseln freilassen würde. Deutschland hat traditionell aber auch zu den arabischen Ländern gute Beziehungen. Also vor dem Hintergrund ist es natürlich auch die Aufgabe Deutschlands, beide Seiten zu sehen. Und wie schon vorher gesagt, es ist natürlich auch richtig, dass die Bundesregierung diese unverhältnismäßige Vorgehensweise Israels gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit der Bodenoffensive im Gazastreifen kritisiert. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass Deutschland nicht neutral ist in dem Konflikt, sondern natürlich klar auch weiterhin auch richtigerweise auf der Seite Israels steht. Und es gibt eine enge Verbundenheit, das Existenzrecht, die Sicherheit Israels gehören zur deutschen Staatsräson. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Und trotzdem, glaube ich, ist es etwas, was auch für die deutsche Außenpolitik auch immer geschäftsleitend sein wird.
Ja, Deutschland ist nicht neutral. Eine Aussage, die sehr häufig fällt, und dass das deutsch-israelische Verhältnis singulär ist und ein besonderes auch. Von israelischer Seite, von Israels Regierungsseite wird dann manchmal suggeriert, Deutschland lasse Israel im Stich, wenn es offen Kritik äußert. Ein Punkt, der auch nicht furchtbar neu ist, aber ich möchte ihn zur Erinnerung an dieser Stelle nochmal setzen, dass ja gerade Solidarität mit Israel bedeuten kann, Kritik offen zu äußern. Es wird jetzt in Interpretation dieses besonderen deutsch-israelischen Verhältnisses Abstand genommen von einer Anerkennung eines Staates Palästina. Klammer auf, diesen Staat gibt es nicht. Das ist wichtig auszusprechen, dass durch die Besatzung das mitnichten ein souveräner Staat ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass manchmal ganz offen aussprechend aufgrund eines besonderen Verhältnisses Deutschland deutlich macht in seinen diplomatischen Schritten und Beziehungen, dass Israels Regierungshandeln in keiner Weise zu Israels Sicherheit beiträgt. Das kann man, glaube ich, so klar sehen. Wir haben eine Regierung, die wir in Teilen rechtsextrem nennen, im Journalismus sauber, und das ist auch richtig so, die aber mittlerweile dominiert wird von den rechtsextremen Kräften in Israels Regierung. Das muss man so sehen, beispielsweise eben die Offensive auf der Gaza-Stadt, vor der ja die eigene Armeeführung ganz deutlich abrät. Benjamin Netanyahu hat dennoch den Befehl gegeben, wahrscheinlich auch aufgrund des Drucks durch seine rechtsextremen Koalitionäre. Das ist definitiv keine Formel, die Israels Sicherheit dient.
Mhm. Frau Arnsberg, kann Deutschland, nach dem, was jetzt auch Benjamin Hammer, unser langjähriger Nahost-Korrespondent, gesagt hat, kann Deutschland eigentlich da so noch auf Seiten, so ganz klar auf Seiten der israelischen Regierung eigentlich sein?
Also ich würde erstmal unterstützen, dass wir nicht neutral sind und unsere engen Verbindungen zu Israel natürlich verpflichten, historisch, gegenwärtig. Das stimmt. Wer aber glaubt, dass Staatsräson heißt, sich nicht kritisch gegenüber der israelischen Regierung äußern zu dürfen oder zu können, der versteht in meinen Augen den Begriff der Staatsräson falsch. Für mich hat es immer bedeutet, dass wir bedingungslos an der Seite der Sicherheit der Menschen in Israel stehen und die Sicherheit jüdischen Lebens dass das für uns handlungsleitend ist. Und in der Tat, so hat es Herr Hammer ja gerade auch gesagt, dafür braucht es eine Perspektive. Und deshalb, ich habe lange auch die Auffassung vertreten, dass eine Anerkennung auch als verbale Bekundung sozusagen am Ende eines Prozesses stehen muss. Weil für mich immer leidgebend war, dass am Ende ein palästinensischer Staat real existiert. Das ist natürlich mit so einer Anerkennungsdebatte überhaupt noch nicht erreicht. Aber was jetzt hier wichtig ist in dieser Debatte, ist, dass sich die Welt schon auch ein bisschen verändert hat seit Februar mit der humanitären Vollblockade und der klaren Ankündigung des israelischen Premiers, den Gazastreifen dauerhaft besetzen zu wollen, Menschen vertreiben oder umsiedeln zu wollen. Also etwas, was wir ganz klar als eine Absage an die Zwei-Staaten-Lösung sehen und verstehen müssen. Und da frage ich mich manchmal schon in der deutschen Debatte auch, warum wir eigentlich nicht genau hinhören und das, was Israel selber, die israelische Regierung sagt, immer nicht glauben oder mit einbeziehen in unsere Diskussion. Ich finde, es gibt einen guten Grund jetzt zu sagen, eine Anerkennung kann zumindest verdeutlichen, dass die internationale Gemeinschaft auf die Zwei-Staaten-Lösung besteht. Als einziges Konzept, das meiner Auffassung nach und der Auffassung vieler anderer nach das Potenzial hat, in der Region Frieden zu bringen. Das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenserinnen und Palästinenser, ein Friedensprozess, der dazu führt, dass auch Israelis sicher leben können. Hm. Und deshalb glaube ich, auch wenn es gute Argumente technisch gesehen auch für eine Anerkennung am Ende eines Prozesses gibt, kann ich auch sehr verstehen, dass man jetzt in Reaktion auf Netanyahu sagt, nein, wir als Staatengemeinschaft müssen klar ziehen, es braucht die Zwei-Staaten-Lösung, ansonsten kein Frieden.
Okay, Sie können das auch sehr verstehen. Sie haben aber auch gute Argumente für den gegenteiligen Weg angeführt.
Es ist vielschichtig.
Aber wir müssen jetzt ja immer so fragen, was würden Sie tun, wenn Sie Bundesregierung noch wären? Würden Sie jetzt auch auf den Zug mit aufspringen? Und auch möglicherweise auch, um sozusagen eine Gemeinsamkeit des Westens herzustellen oder zumindest der Mehrheit der großen europäischen Staaten. Ja, wir gehen jetzt diesen Weg mit und kündigen an, Palästina bei der UN-Vollversammlung beispielsweise anzuerkennen.
Ich würde sagen, es ist der richtige Schritt zum jetzigen Zeitpunkt, habe es anders auch gesehen, kann aber auch verstehen, wenn man andere Argumentationen ins Feld führt, was der richtige Weg ist und wie es wirken wird, werden wir ja auch erst sehen. Aber es würde natürlich das Anliegen einer Zwei-Staaten-Lösung untermauern. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass es sowohl in meiner Partei kontrovers diskutiert wird, als auch gesellschaftlich, als auch unter den Parteien. Ich glaube, man kann da nicht so klar zuweisen. Und es ist wichtig, dass Menschen die Argumente kennen, es verargumentieren können und dass man an dieser Stelle, weil es wirklich so eine weitreichende, auch strategische Frage ist, man nicht scharf mit der jeweils anderen Meinung ins Gericht geht und man darin irgendwie eine Illoyalität oder der einen oder der anderen Seite gegenüber sieht, sondern es ist eine schwierige Frage und es ist wichtig, dass aber alle Argumente auch auf den Tisch kommen und ausgetauscht werden und das betrachte ich hier heute auch als einen Beitrag dazu.
Stefan Meyer, wie beantworten Sie diese schwierige Frage?
Ja, ich bin da schon sehr klar in meiner Haltung. Ich halte den Zeitpunkt für verfehlt, jetzt Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen. Ich bin natürlich der Auffassung, dass am Ende des Friedensprozesses eine Zwei-Staaten-Lösung stehen sollte. Und ich bin sehr besorgt, gerade angesichts der derzeitigen Vorgehensweise der Netanyahu-Regierung, dass sowohl was die Siedlungspolitik in der Westbank anbelangt, gerade auch die Umsetzung dieses E1-Bauprogramms, aber auch natürlich die Bodenoffensive im Gazastreifen kontraproduktiv wirken, nicht zuträglich wirken im Hinblick auf das Erreichen der Zwei-Staaten-Lösung. Also um es offen zu sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist aus meiner Perspektive leider zum jetzigen Zeitpunkt so weit entfernt wie selten zuvor. Trotzdem ist der Zeitpunkt der Anerkennung Palästinas jetzt falsch aus meiner Sicht, weil, wie die Kollegin Amtsberger auch gesagt hat, es gibt gute Argumente dafür, dass am Ende des Friedensprozesses die Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästinas stehen sollte und nicht am Anfang eines Prozesses. Und auch wenn man natürlich dies als symbolischen, als Akt sieht, als Signal sieht, es ist in keiner Weise klar, nicht nur in welche Staatsterritorium umfasst dieser unabhängige Staat Palästina. Es ist vollkommen unklar, welche Rolle spielt die Hamas-Terrororganisation in diesem Staat Palästina. Eine Rolle spielt sie keine Rolle. Da bin ich auch vollkommen der Auffassung der Kollegin Amtsberg. Die Hamas-Terrororganisation kann in diesem neuen Staat Palästina keine Rolle spielen, darf dort keine Rolle spielen. Aber es ist zum Beispiel auch vollkommen ungeklärt, wie stellt sich dieser neue Staat Palästina zu Israel, zum Existenzrecht Israels. Also viel zu viele ungeklärte, offene Fragen, als dass man zum jetzigen Zeitpunkt wirklich hier verlässlich einen Staat Palästina anerkennen kann.
Wenn ich ganz kurz darf, Sie wissen das natürlich, Herr Meyer, aber nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die Frage der Hamas-Beteiligung ist ja bereits beantwortet. Internationaler Kontakt der internationalen Gemeinschaft ist die palästinensische Autonomiebehörde, ist der palästinensische Präsident. Die haben mit der Hamas nichts zu tun. Die PA und die PLO haben Israel anerkannt, stehen zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Ich will aber gleichwohl nicht kleinreden, dass man nicht mal soeben sagen kann, die Hamas spielt keine Rolle, denn die Hamas hat weiterhin einen großen Rückhalt, auch politisch. Sie ist eine Terrororganisation, sie ist auch eine Partei, eine Bewegung. Sie hat weiterhin großen Rückhalt politisch in der palästinensischen Bevölkerung. Und eine der schwierigen Fragen, die einfach nicht beantwortet wird in diesen Zeiten ist, was würde geschehen, wenn ein Großteil der Palästinenser bei einer Hamas zum Beispiel wählt?
Wenn ich ganz kurz darf, Herr May, weil ich finde, ein Punkt ganz wichtig, ich habe vor kurzem den israelischen ehemaligen Leiter von Shin Bet, den israelischen Inlandsgeheimdienst Ami Ayalon, getroffen. Und er hat einen Punkt eingebracht, den ich wirklich bedenkenswert fand in der jetzigen Debatte. Er hat sich für eine Anerkennung ausgesprochen zum jetzigen Zeitpunkt, weil er sagt, es ist wichtig, dass gerade die Menschen, gerade wurde der große Rückhalt für die Hamas noch angesprochen, wenn wir in die Zukunft blicken, brauchen die Menschen eine Perspektive. Und die Menschen in Gaza, aber eben auch die Menschen in der Westbank, die täglichen Siedlungsbau und das Schaffen von Fakten des Verlusts ihrer Lebensgrundlage erleben, dass diese Menschen eine Perspektive brauchen. Und diese Perspektive ist die Zwei-Staaten-Lösung und die Anerkennung und das Wissen darüber, dass die internationale Gemeinschaft von diesem Ziel nicht abrückt. Und dass genau dieser Schritt die radikalen Kräfte sowohl in der israelischen Gesellschaft als auch in der palästinensischen an den Rand drängen würde. Und ich fand dieses Argument sehr eingängig. Ich wollte es gerne hier nochmal teilen.
Siegfried Moritz aus Bremen ist jetzt in der Leitung, wartet schon länger. Deswegen Entschuldigung für diese kleine, oder danke, dass Sie so lange gewartet haben. Hallo, Herr Moritz.
Ja, hallo, moin.
Moin. Ihr Punkt.
Ich bewundere immer diese Hobby-Diplomaten, dass sie beurteilen können, ob so eine Ein-Staaten- oder Zwei-Staaten- oder Fünf-Staaten-Lösung das Richtige ist. Wir haben eine wunderbare Organisation, das sind die Vereinten Nationen. Und ich verstehe nicht, warum die ganzen Staaten, die sich so anmaßen, da irgendwie genau das Richtige zu wollen und das Richtige zu wissen und so weiter, warum die sich nicht an die Vereinten Nationen wenden und da erstmal dafür sorgen, dass der Krieg zu Ende ist und dann alles Mögliche verhandeln. Und zwar unter der Aufsicht der Vereinten Nationen, an einem, was weiß ich, neutralen Ort in Katar oder sonst wo, das ist ganz egal, aber das ist das erste Ziel, meines Erachtens.
Wem geben Sie denn die Schuld dafür, dass der Krieg immer noch läuft?
Das ist doch diese ganze Anerkennerei. Wer ist der Erste, der die Palästinenser anerkennt? Und das ist doch alles nur Öl ins Feuer gießen. Das trägt doch nicht zum Frieden bei. Das hat doch nichts mit Friedenslösungen zu tun.
Ja. Was wäre denn für Sie ein Beitrag zum Frieden?
Habe ich doch gesagt, alle müssen zusammen in den Vereinten Nationen kommen und diese Lösung dort finden und suchen und finden. Das ist die Lösung und nicht jeder Einzelne. Und jetzt haben die Engländer anerkannt und die Kanadier und die Australier und wir nicht. Und das ist doch alles Quatsch. Das führt doch zu nichts.
Frau Amtsberg, was sagen Sie dazu?
Ja, ich sage dazu, dass wir schon anerkennen müssen, dass das ja versucht wurde. Ja, die Vereinten Nationen und die ja nun sehr, sehr klar auch, gerade was die humanitäre Lage in Gaza angeht, sind. Ja, es sind die Vereinten Nationen, die in der Lage sind, diese Hungerskatastrophe dort abzuwenden und zu beenden, aber nicht reingelassen werden und begrenzt werden in ihrem Engagement, weil die israelische Regierung das eben nicht zulässt. So, das heißt, die Vereinten Nationen haben ja auch nur so viel Durchsetzungskraft wie die Staaten, die sich ihnen anschließen, auch bereit sind, auf das zu hören, auf das Werben, auf die Diplomatie. Und genau das ist ja das große Problem, warum jetzt gerade wieder mehr und mehr Sanktionen und ein schärferer Druck oder ein härterer Druck auf die israelische Regierung diskutiert wird, weil, und das sage ich auch mit Blick auf unsere Regierungsverantwortung in der Ampel, Diplomatie und das Werben zum Einhalten des Völkerrechts nichts gebracht haben. Diplomatie tatsächlich an Grenzen gekommen ist. Das würde ich auch erwidern auf Herrn Mayer, der das ja auch nochmal deutlich gemacht hat. Ja, Diplomatie, Werben, Reden, das ist alles richtig. Aber wenn man nicht weiterkommt, muss man ja schärfere Schritte besprechen. Und das ist, was die internationale Gemeinschaft jetzt tut. Unterschiedlich, ja. Anerkennung, Sanktionen, das Assoziierungsabkommen und andere Maßnahmen. Das ist ja sozusagen die Fortführung dessen, was die Vereinten Nationen schon unlängst klar gemacht haben.
Herr Moritz, ich habe noch mal direkt eine Frage, weil die Bundesregierung geht ja auch einen anderen Weg. Sie hat, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, wird Palästina vorerst nicht anerkennen, erst am Ende eines Prozesses. Friedrich Merz hat angekündigt, die Waffenlieferung an Israel zumindest teilweise auszusetzen im August. Fanden Sie das denn richtig?
Ja, das finde ich richtig. Aber viel wichtiger ist, gemeinsam, alle gemeinsam, auch die, die jetzt da so vorschnell die Palästinenser da anerkannt haben oder diese Zwei-Staaten-Lösung anerkannt haben, dass die gemeinsam den Druck ausüben. Wenn jeder Einzelne dahin läuft und jeder Einzelne da irgendwas anerkannt, das merken Sie doch, der Netanyahu, der wird da doch noch mehr angestachelt. Das hat doch alles keinen Sinn.
Herr Moritz, danke für Ihren Punkt.
Alles klar.
Das ist angekommen. Vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben. Und ja, danke. Und ich frage deswegen auch direkt weiter, Herr Mayer. Sie haben es gehört, Herr Moritz war zumindest einverstanden damit, dass Friedrich Merz die Waffenlieferung an Israel ausgesetzt hat. Sie haben ihn dafür kritisiert. Wieso?
Ja, ich habe auf jeden Fall in Zweifel gezogen, ob diese Entscheidung dazu führt, dass sich die Haltung der Netanyahu-Regierung ändert. Und ich bin ja ein Stück weit leider bestätigt worden, das ist nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil, die Eskalation der Gewalt nimmt leider zu. Und das ist ja auch ein Punkt, den Herr Moritz angesprochen hat, dass mit vielen Maßnahmen, die vielleicht gut gemeint sind, aber eigentlich das Gegenteil bei Netanyahu und bei seiner natürlich in Teilen auch extremen Regierung bewirkt, führt das genau zum Gegenteil. Also es stärkt Netanyahu eher, es stärkt auch vor allem seine innenpolitische Situation. Und warum sehe ich dieses Teil Waffenexportverbot etwas kritisch? Weil ich der Meinung bin, dass wir gegenseitig so abhängig sind. Es ist ja auch so, Deutschland hängt sehr stark natürlich auch von der Hightech-Industrie in Israel ab, insbesondere auch was Cyberabwehr anbelangt, was Drohnenabwehr anbetrifft, was den Iron Dome anbelangt, den Alexander Dobrindt richtigerweise ja auch für Deutschland mit ins Kalkül zieht. Also vor dem Hintergrund müssen wir, glaube ich, höllisch aufpassen, dass man mit symbolischen Gesten, die auf den ersten Blick gut gemeint sind, in der Sache häufig genau das Gegenteil dessen erreicht, was man erreichen will.
Ich sitze nicht in dem Maße oder ich sitze gar nicht an den Tischen, an denen Sie sitzen, Herr Mayer, und auch nicht im Kanzleramt, aber es könnte ja durchaus über Symbolik hinausgehen, dass Deutschland gesagt hat, Waffen, die im Gazakrieg bei den Angriffen auf Gazastadt eingesetzt werden könnten, liefern wir nicht mehr, weil eben über die Symbolik hinaus Deutschland eine Beteiligung an einem möglichen Genozid vorgeworfen werden könnte.
So, und an diesem Punkt machen wir einen Punkt, aber nicht den Endpunkt, weil wir diskutieren weiter zum dritten Teil unserer Sendung nach den Nachrichten hier an Kontrovers. Sanktionen gegen Israel, Anerkennung Palästinas. Brauchen wir einen Kurswechsel in der Nahostpolitik? Ich werfe noch ganz schnell die Telefonnummer ein. 00800 4464 4464. Rufen Sie bitte an. Und da sind wir wieder zum dritten und letzten Teil unserer Hörersendung Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Sanktionen gegen Israel, Anerkennung Palästinas. Brauchen wir einen Kurswechsel in der Nahostpolitik? Mit unseren Studiogästen Stefan Mayer, Außenpolitiker der CSU im Bundestag, Benjamin Hammer, langjähriger Deutschlandfunk-Israel-Korrespondent und Luisa Amtsberg, Außenpolitikerin der Grünen im Bundestag. Und Sie können sich auch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage nochmal schnell die Nummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Unsere E-Mail-Adresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de oder Sie schreiben uns eine WhatsApp 0173 5690322. Und wir sind gerade eben stehen geblieben bei dem Thema Waffenlieferung. Der Aussetzung der Waffenlieferung, die Friedrich Merz angekündigt hat. Stefan Mayer hat einen Punkt gemacht, und zwar den gleichen Punkt übrigens wie Ihr Parteikollege Omid Nuripur, Frau Amtsberg. Auch er verweist darauf, dass gerade im Bereich der Rüstung Israel als Partner für uns wichtiger ist als umgekehrt. Können wir es uns möglicherweise im Sinne von Realpolitik diese symbolischen Gesten nicht leisten? Ganz überspitzt gefragt.
Ja, ja. Ich verstehe die Frage, also die Position zu sagen, wir wollen uns nicht daran beteiligen, dass im Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen werden und das über die Waffenlieferung zu lösen, das kann ich total nachvollziehen, habe ich immer auch so gefordert. Aber klar ist natürlich auch, wir haben hier auch ein Spannungsfeld und es wäre falsch, darüber hinwegzuwischen, dass wir einerseits natürlich auch anerkennen müssen, dass Israel aus verschiedenen Richtungen angegriffen wird, ja, und sich auch verteidigen können muss. Gleichzeitig diesen Krieg in Gaza führt, den wir alle als absoluten Bruch des humanitären Völkerrechts sehen und der zwingend beendet werden muss. Und in dieser Gemengelage findet diese Debatte statt, angereichert durch den Aspekt, dass sowohl Israel importiert Waffen aus Deutschland, aber eben auch exportiert. Und in dieser Gemengelage war mir die Debatte sowieso immer ein bisschen zu uninformiert. weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da eine klare Linie einzuziehen. Aber die Position, sich also alles dazu beizutragen, ja, dass nicht durch Waffenlieferungen aus Deutschland dieses Unrecht in Gaza vorangetrieben wird, das halte ich nach wie vor für die richtige Position. Und das kam jetzt in der Debatte auch noch deutlich zu kurz in meinen Augen. Die humanitäre Lage, wie sie vor Ort ist, ist inakzeptabel und das Leid ist mit nichts zu rechtfertigen. Wir müssen einen Weg finden, dass die Vereinten Nationen vollen Zugang bekommen und das Sterben von Menschen endet. Das ist die oberste Aufgabe, die wir jetzt haben, wenn wir noch eine Bindungswirkung an das humanitäre Völkerrecht haben wollen. Und ja, in dieser Debatte spielt natürlich auch das Thema Waffenlieferung unter anderem eine Rolle.
Okay, aber Stefan Meyer, ich paraphrasiere Sie, Sie können direkt intervenieren, wenn ich Sie jetzt falsch wiedergegeben habe oder geben werde gleich, dass Sie ja auch sagen, Herr Meyer, dass der Kurs der Bundesregierung möglicherweise keine Waffen zu liefern und das eben auch so zu verkünden, dass der eben den gegenteiligen Effekt hat, nämlich eine weitere Verhärtung auf Seiten der israelischen Regierung. Oder anders gesagt, hat die Bundesregierung mit ihrem zurückhaltenden Kurs am Ende nicht mehr Einfluss, weil sie eben dadurch bei Netanyahu und Co. möglicherweise mehr Gehör findet.
Ja, das ist so. Und wenn man sich mal die Historie ansieht, Deutschland hat begonnen, Waffen an Israel zu liefern im Jahr 1957, also noch 8 Jahre vor der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen hat damals, das war eine sehr, sehr vertrauliche Aktion unter Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß, die erste Lieferung in Wert von 300 Millionen D-Mark damals stattgefunden. Und über die Jahrzehnte hinweg, in guten wie in schlechten Zeiten, sind diese Waffenlieferungen fortgesetzt worden. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, man muss unheimlich aufpassen mit vermeintlich gut gemeinten symbolischen Gesten, die auf der anderen Seite aber ganz anders perzipiert werden. Und ich bin der Meinung, dass die gegenseitige Abhängigkeit auf der einen Seite zu groß ist und auf der anderen Seite man mit dieser symbolischen Geste leider, wie man ja auch derzeit sieht, nichts bewirkt hat.
Aber ich möchte da gerne mal zurückfragen, weil das ist also Einfluss, den wir angeblich haben, und ich habe ja selber schon eingeräumt, dass ich glaube, dass unsere diplomatischen Bemühungen, wir haben ja diesen Kurs auch verfolgt als Ampelregierung, an Grenzen gekommen ist. Welcher Einfluss, woran bemisst sich der denn? Weil vor Ort, da kann man ihn nur nicht sehen. Die humanitäre Lage wird immer schlimmer, die Ziele und Absichten der israelischen Regierung immer klarer formuliert und die deuten nicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung hin. Und in der Westbank passiert eine weitreichende Entrechtung und Voranschreitung der Siedlungspolitik, die quasi von niemandem aufgehalten wird. Also woran bemisst sich unser Einfluss? Und das stelle ich nicht scharfzüngig die Frage, sondern wirklich, mir würde das helfen in der Debatte, aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass wir einen Einfluss haben.
Ja, was man ja schon sehen muss, Frau Kollegin Amtsberg, die Tonalität des Bundeskanzlers Merz hat sich gegenüber Netanyahu in den letzten Monaten ja durchaus verändert. Jetzt nicht nur, was die Entscheidung anbelangt, partiell keine Waffen mehr an Israel zu liefern, sondern es ist auch deutlich kritischer auch hinterfragt worden, was die taktische, strategische Vorgehensweise von Netanyahu anbelangt. Es ist gemeinsam mit dem französischen Präsidenten, mit dem britischen Premierminister auch Druck ausgeübt worden. Und das hat ja durchaus mal partiell auch dazu geführt, dass sich die humanitäre Situation im Gazastreifen ein Stück weit verbessert hat. Natürlich ist das alles noch nicht bei weitem nicht ausreichend und wird leider jetzt mehr als konterkariert durch die Bodenoffensive der Israeli. Aber es gab ja sehr wohl durchaus in Folge von diplomatischen Bemühungen auch Verbesserungen. Und das sollte aus meiner Sicht auch weiterhin die Richtschnur sein für die deutsche Politik, dass wir nicht in eine konträre Position zu Israel verfallen. Deswegen halte ich auch, sage ich ganz offen, weder von der Anerkennung Palästinas zum jetzigen Zeitpunkt etwas, noch von der Verhängung von Sanktionen, sondern ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man, auch wenn es mühsam ist und auch wenn es natürlich nicht zu 100% von Erfolg gekrönt ist, aber dass man den diplomatischen Weg beschreiten sollte, nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen, wie gesagt, mit Macron, mit Starmer. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht wesentlich zielführender als ein konfrontativer Kurs gegenüber der Netanyahu-Regierung.
Jetzt habe ich auch eine Verständnisfrage, weil Sie gesagt haben, das stellt sich ja immer nicht so dar von außen. Gab es wirklich Verbesserungen? Benjamin Hammer, Nahost-Experte hier im Deutschlandfunk, hat sich die Situation in irgendeiner Art und Weise verbessert in den letzten 6 Monaten für die Menschen in Gaza?
Es gab eine Phase, in der Israel wirklich gar nichts reingelassen hat an Hilfslieferungen. Israel hat in der Phase argumentiert, es gäbe ja noch genügend Vorräte. Und anschließend ja auf internationalen Druck die Einfuhr von humanitären Gütern wieder ermöglicht hat. Nach Einschätzung vieler Beobachter zu wenig und vor allem den Vereinten Nationen zu wenig ermöglicht hat, diese Güter zu verteilen. Wenn ich noch mal einmal nachdenklich und vielleicht auch etwas überspitzend ein paar Gedanken in den Raum werfen darf, und ich betone, ich formuliere überspitzt, in Teilen lachen sich Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis möglicherweise kaputt über das, was wir da sagen. Wenn es nicht so traurig wäre, würden sie lachen. Denn hier werden Wörter wie Friedensprozess in den Raum geworfen. Einen Friedensprozess gibt es nicht mehr. Zwei-Staaten-Lösung, das ist angesprochen, die aus Sicht der meisten absolut unmöglich geworden ist. Und Gehör finden bei einem Premierminister, Benjamin Netanyahu, wo wirklich über die Parteigrenzen hinweg deutsche Politikerinnen und Politiker, die auf ihn getroffen sind, im Anschluss off the record deutlich machen, mit dem kann man kaum reden. Benjamin Netanyahu hört nicht zu. Er hat nicht zugehört auf US-Präsident Joe Biden. Er muss gerade nicht oder kaum hören auf US-Präsident Trump, der kaum Einfluss nimmt. Da wird nicht zugehört und Stichwort kaputtlachen. Die Perspektive vieler junger Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland ist, jene palästinensische Autonomiebehörde, die für den Weg zu einer palästinensischen Staatlichkeit führt, die ist korrupt, die repräsentiert uns nicht und das State of Palestine, was auf dem Briefkopf tatsächlich steht von den offiziellen Briefen, das ist lächerlich und dort in der jungen Perspektive sprechen Palästinenserinnen und Palästinenser nicht mehr über eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern über eine Ein-Staaten-Realität, eine Ein-Staaten-Lösung, die wiederum will Israel nicht. Also, wir haben ganz, ganz viele ungeklärte Fragen und mit Wörtern wie Friedensprozess suggerieren wir, glaube ich, dass wir noch in einem auf einem Pfad sind, den es längst nicht mehr gibt.
Der Oslo-Pfad. Ich möchte an dieser Stelle wieder eine Hörerin in die Sendung nehmen, Ingeborg Merz. Ich nehme mal an, der Nachname stellt keine Verwandtschaft zu unserem aktuellen Bundeskanzler dar, Frau Merz, in Stockach, Baden-Württemberg. Hallo.
Ja, hallo. Ja, tatsächlich keine Verwandtschaft.
Okay, alles klar, Ihr Punkt.
Ja, mein Punkt ist der, also was der Vorredner gerade gesagt hat, das finde ich genau richtig. Für eine Friedenslösung ist also kein Hoffnungsstreifen irgendwo zu sehen. Das Einzige, was man erreichen könnte, wäre jetzt irgendwie Ruhe reinzubringen. Und da Netanyahu, wie ganz richtig gesagt wurde, auf niemanden und nichts hört, der macht, was er will und wird von niemandem wirklich eingeschränkt. Und ich denke, das ist genau wie bei Putin. Da sagt man auch, mit dem kann man nicht reden. Ich sehe da die Parallele. Und jetzt noch eine Parallele zur Politik mit Russland. Man sagt, die Sanktionen gegen Russland würden helfen. Warum sollen sie dann gegen Israel nicht helfen? Russland ist ein sehr viel reicheres, mächtigeres Land als Israel, aber Israel hat seine militärische Macht, die sehr teuer ist, nur durch die Unterstützung westlicher Länder. Und das muss man einschränken. Und mir ist ganz klar, dass wir Deutschen allein das nicht schaffen können, ihn wirklich unter Druck zu setzen, wenn Waffenlieferungen ausgesetzt werden oder Handelsbeziehungen eingeschränkt. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn wenn es an den Geldbeutel geht, vielleicht hilft das bei Netanyahu.
Frau Merz, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den wir dringend ansprechen wollten, aber noch nicht angesprochen haben, nämlich die Frage nach Sanktionen.
Ja, und ja, einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch ganz kurz sagen. Wenn man Terrorismus schaffen will, dann muss man genau das machen, was die israelische Regierung seit vielen Jahren macht, schon vor diesem Gaza-Krieg. So schafft man Terrorismus. Ich bin jetzt 82 Jahre alt, aber wenn ich in Gaza leben müsste, ich glaube, ich wäre auch eine Terroristin.
Oh, Frau Merz, ich hoffe nicht. Aber nichtsdestotrotz, danke für Ihren Beitrag. Und ich bringe mal wieder die Sanktionsfrage, die Sie aufgeworfen haben, hier ins Spiel. Herr Mayer, Ihr Parteichef Markus Söder hat gerade in der FAZ bzw. in der FAS, in der Sonntagszeitung, ein Interview gegeben und nochmal gesagt, Sanktionen gegen Israel die jetzt die EU-Kommission vorbereitet, die seien grundfalsch und das sollte die EU-Kommission auch anerkennen. Ich nehme an, Sie stimmen mit Ihrem Parteichef überein. Warum?
Ich stimme wirklich tatsächlich mit der Auffassung von Markus Söder überein, aber jetzt nicht pflichtschuldigst, weil
so war das gar nicht gemeint
ist, sondern ja. Weil ich wirklich auch der Überzeugung bin, dass Sanktionen gegenüber Israel der falsche Schritt wären. Und ich kann ja den Unmut oder auch diese Enttäuschung beispielsweise jetzt der Hörerin von Frau Merz gegenüber Netanyahu und seiner Regierung sehr gut verstehen und nachvollziehen. Nur trotzdem, glaube ich, muss man aufpassen, dass man jetzt Russland nicht gleichsetzt mit Israel. Russland ist ein autoritäres Regime von einem Diktator geführt. Ich glaube, anders kann man Putin nicht bezeichnen, der jegliche Opposition ausgeschaltet hat. Die Netanyahu-Regierung ist alles andere als eine einfache Regierung, ganz im Gegenteil. Höchst kritikwürdig, um das auch klar zu sagen. Und es muss auch möglich sein, dass man als deutscher Politiker auch Kritik an Netanyahu und seiner Regierung übt. Gleichwohl muss man immer noch feststellen, Israel ist, wie es zu Beginn der Sendung auch ein Hörer gesagt hat, die einzige Demokratie im arabischen Raum. Es ist ein sehr plurales Volk. Es ist natürlich auch ein gespaltenes Volk, aber es ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat. Und vor dem Hintergrund, bei aller berechtigten Kritik an Netanyahu, ihn mit Putin gleichzusetzen, halte ich mal vorsichtig formuliert für sehr verwegen. Deswegen lasse ich daraus auch nicht diese Ableitung zu, ja, wenn 18 Sanktionspakete gegenüber Putin oder gegenüber Russland erhoben worden sind, dann ist es doch jetzt mal auch richtig, Israel zu sanktionieren. Also aus meiner Sicht, abgesehen davon, dass die qualifizierte Mehrheit, die in der EU dafür erforderlich ist, nicht in Reichweite ist, weil neben Deutschland auch andere Länder wie Österreich, wie Tschechien, wie Ungarn, wie Bulgarien angekündigt haben, sich diesem Sanktionsvorschlag der EU-Kommission nicht anzuschließen. Es gibt, wie gesagt, nicht nur im militärischen Bereich, sondern generell auch in der Wirtschaft eine starke gegenseitige Abhängigkeit. Vielleicht insgesamt von Israel mehr gegenüber der EU.
Aber sie wäre in Reichweite, wenn Deutschland sich umentscheiden würde. Dann hätten wir die qualifizierte Mehrheit, oder? Also sie sind das Zünglein an der Waage oder die große Zunge.
Man muss auch noch mal sehen, was Frankreich dann tatsächlich macht. Also ich glaube nur, ich habe ja vorher gesagt, diese vermeintlich gut gemeinten Maßnahmen wie ein partielles Waffenlieferverbot, wie Sanktionen, glaube ich, dass die letzten Endes Netanyahu innenpolitisch leider eher stärken, als dass sie ihn schwächen. Und vor dem Hintergrund bin ich auch der Überzeugung, man sollte da die Finger davon lassen, was Sanktionen anbetrifft.
Wenn ich darf, Herr Mayer, ganz kurz, weil Sie sagten, Israel sei ein Rechtsstaat. Das stimmt natürlich in Teilen. Es gibt dabei eben von Beobachterinnen und Beobachtern Zweifel, dass Israel mögliche Kriegsverbrechen eben intern alleinig und richtig, wie es sein sollte, aufarbeitet. Und im Westjordanland, wo für israelische Siedler das Zivilrecht gilt und für einen Palästinenser, der neben ihm steht, das Militärrecht, dort kann von einer Demokratie oder eben von einem Rechtsstaat aus meiner Sicht keine Rede sein. Und das könnte aus meiner Sicht eben auch beim Stichwort Sanktionen etwas sein, was endlich mal wirklich durchgezogen werden sollte, weil auch da eine Welle der Empörung häufig aus Israel kommt. Produkte aus israelischen Siedlungen klipp und klar als solche zu bezeichnen und zu kennzeichnen und dann auch da eine Legitimität eines Boykotts zu erkennen. Denn es ist für Kundinnen und Kunden aus meiner Sicht durchaus legitim zu sagen, ich trinke Rotwein aus Israel, aber ich differenziere eben ganz klar zwischen Israel und dem besetzten Westjordanland. Eine Differenzierung, die Israel nicht vornimmt, zumindest nicht die israelische Regierung.
Frau Amtsberg, sollte sich Deutschland dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionspaket entgegenstellen?
Ich finde es richtig, Sanktionen zu diskutieren, möchte aber die Debatte an der Stelle weiten, weil ich, also vorhin hat jemand gesagt, warum wird eigentlich nicht die Hamas adressiert, ja? Mhm. Warum wird alles an Lösungen versucht, über Israel einzuspielen, sozusagen, über die israelische Regierung? So, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, nach wie vor immer deutlich zu machen, natürlich, die Geiseln müssen freigelassen werden, die Hamas muss politisch kapitulieren. Vor diesem Hintergrund haben wir ja auch so scharf auch der Außenminister verurteilt, dass es diesen Beschuss, diesen Militäreinsatz in Doha, in der katarischen Hauptstadt, Katar als Verhandlungsführer oder verhandelnder Akteur, dass es diesen Angriff da gab, weil es auch gelesen werden kann als Angriff auf die Verhandlung eines Waffenstillstandes, den es jetzt so zwingend braucht. Trotzdem, Geiseln freilassen ist natürlich eine Forderung, die auch ganz an den Anfang gehört. Im Übrigen auch die Stärkung der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten und auch Reformen der palästinensischen Autonomiebehörde. Also wenn wir nur über Sanktionen reden gegen Israel, muss man natürlich auch ehrlich sein, auf der anderen Seite sagen, wer soll denn die Zukunft eines palästinensischen Staates gestalten? Und da fällt mir immer wieder auch auf, dass es andere Druckpunkte natürlich gibt. Israel hält zum Beispiel weitreichend die Zoll- und Steuereinnahmen ein, die dem der palästinensischen Autonomiebehörde zustehen. Die wiederum können dann ihr staatsähnliches Wesen dort nicht finanzieren. Wir haben nach wie vor keine Sanktionen gegen SiedlerInnen, Siedlerorganisationen, Unternehmen, die den Siedlungsbau unterstützen oder auch Minister, die den Siedlungsbau vorantreiben. Ein mega wichtiger Punkt, gerade auch wenn es um die Perspektive in der Westbank geht. So, das heißt, wir können auch das nicht singulär diskutieren, sondern es muss am Ende ein Maßnahmenpaket sein, das alle Akteure adressiert. Und dann würde ich nämlich auch Herrn Hammer antworten, der richtigerweise sagt, dass viele nicht mehr an die Zwei-Staaten-Lösung glauben, in ihrem Frust über die Handlungsunfähigkeit der internationalen Gemeinschaft. Aber wie kann man erreichen, dass es eben für sie real eine Verbesserung der Situation gibt und wieder Hoffnung gibt? Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, das immer in der Breite auch zu diskutieren und nie so singulär, weil dann erweckt man den Eindruck, dass nur ein Akteur in der Pflicht steht. Mhm. Und natürlich adressiert es vor allem die israelische Regierung als Herr Mayer hat vorhin gesagt, einzige Demokratie da im Nahen Osten. Naja, an die habe ich natürlich auch Erwartungen. An eine Terrororganisation wie die Hamas habe ich keine Erwartungen. Und deshalb ist es schon richtig, sozusagen da klar zu formulieren, was man möchte. Aber man muss auch ehrlich sein, auf der anderen Seite auch um Reformen werben.
Und Stichwort Diskussion weiten. Ich möchte wieder ein paar Hörer mit ins Boot holen. Frau Delimat hat nämlich gemeldet, mich interessiert seit Monaten die Frage, warum beispielsweise hier in Deutschland niemand gegen die Terrororganisation Hamas auf die Straße gegangen ist. Herr Wohlfahrt meldet uns, ich vermisse seit Monaten eine Frage, woher bezieht die Hamas immer noch Waffen, um gegen Israel zu bestehen? Wie kommen die Waffen ins Land und wo und von wem? Und Silke Gerlach sagt, ich höre immer Existenzrecht Israels. Was ist mit dem Existenzrecht Palästinas? Ich weiß nicht, ob wir diese Fragen alle noch besprechen können, aber wir behalten sie auf jeden Fall mal im Hinterkopf und sprechen jetzt als erstes mit Herrn Goldberg aus Ludwigsburg. Hallo nach Ludwigsburg.
Guten Tag.
Guten Tag. Ihr Punkt.
Ja, also es ist eine absolute Augenwischerei, jetzt mit einem palästinensischen Staat zu kommen, in der Hoffnung, dass dann Frieden einkehren wird. Ja. Das ist völliger Unsinn, denn der Konflikt dauert ja nun schon 77 Jahre und nicht, weil Israel das böse ist und keinen Staat will. Es hat ja damals 1947 den Vorschlag gegeben für einen eigenen Staat und der wurde ja abgelehnt. Und es hat einen Grund, warum der abgelehnt wird, weil die Palästinenser grundsätzlich keinen Staat haben wollen in Nachbarschaft mit Israel.
Was folgt daraus? Was folgt daraus für die Bundesregierung?
Ja, die Bundesregierung jetzt. Ja. Das ist natürlich, also Deutschland hat natürlich einen ganz großen Rucksack zu tragen, ja, in Sachen Juden, in Sachen Israel. Und ich finde es beschämend, muss ich sagen. Wirklich beschämend, dass man jetzt diese Täter-Opfer-Umkehr da sich da an reinhängt und Israel immer im negativen Licht steht. Israel ist der angegriffene Staat. Israel wehrt sich an 7 Fronten gleichzeitig und man hackt weiter auf Israel rum. Das ist völlig absurd.
Herr Goldberg, der Punkt ist angekommen. Ich würde das dann direkt verbinden mit der Mail von Ute Delimat, die ich gerade schon vorgelesen habe. Ich lese ihn nochmal vor, um es ins Gedächtnis zu holen. Mich interessiert seit Monaten die Frage, warum hier in Deutschland niemand gegen die Hamas auf die Straße gegangen ist. Benjamin Hammer, unser Israel-Korrespondent, der natürlich sehr gut vernetzt ist, haben wir unsere Empathie ein bisschen zu einseitig verteilt? Oder ist hier in Deutschland die Empathie häufig so aus der Wahrnehmung heraus zu einseitig verteilt?
Aus meiner Sicht nein. Wenn ich mir die letzten 2 Jahre anschaue, dann war nach dem 7. Oktober, nach den Terrorangriffen der Hamas, die Solidarität mit Israel groß, der Schock groß. Aber richtig ist, dass es beispielsweise auch in der Phase keine große Anti-Hamas-Demo gab in Deutschland oder auch eine Demo für die israelischen Geiseln. Ich kann da nur spekulieren. Es kann das würden manche behaupten und sagen, Anti-Israelismus, Antisemitismus sein. Es ist auch möglich, dass die Leute ungerne auf die Straße gehen, weil sie eine zu direkte Verknüpfung mit dem Regierungshandeln der israelischen Regierung vermeiden wollen. Klar ist aber auch, dass wir drohen, Empathie und den Blick und den differenzierten Blick zu verlieren. Ich erinnere mich an ein Interview in Großbritannien mit dem israelischen Präsidenten, wo die Diskussionsleiterin völlig valide Punkte der Kritik dem israelischen Präsidenten gegenüber in ihrer Anmoderation vorbrachte. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir über israelische mögliche Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechen in dieser Zeit sprechen. Aber ja, in manchen Ländern Europas wird ein bisschen schnell vergessen, der 7. Oktober und der Umstand, dass es noch israelische Geiseln im Gazastreifen gibt. An die zu erinnern ist wichtig, an die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen aber eben auch.
Jetzt würde ich noch eine zweite Mail reinbringen, die ich gerade vorgelesen habe. Ich höre immer Existenzrecht Israels. Was ist mit dem Existenzrecht Palästinas? Habe ich auch gerade schon vorgelesen. Mail von Silke Gerlach. Ist es tatsächlich so, dass wir auf der Gegenseite auch manchmal vergessen müssen, wir haben im Prinzip auch eine Staatsraison dafür, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen?
Die frühere deutsche Außenministerin, und ich denke, Herr Wadephul, ihr Nachfolger, sieht das ähnlich, sagte eben, die Sicherheit der Israelis ist nur möglich, wenn die Palästinenser in Sicherheit leben. Und deshalb ja. Und man kann auch argumentieren, am heutigen Tage, das hat eine Spiegelkollegin, wie ich gerade gesehen habe, in ihrem Leitartikel getan, dass zum Ja zu einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung dann eben auch selbstverständlich die Anerkennung beider Staaten gehören muss. Das ist ihre Argumentation heute.
So. Jetzt haben wir noch genau eine Minute, die würde ich aufteilen. Jetzt an Frau Amtsberg und Stefan Mayer, Luise Amtsberg von den Grünen, Stefan Mayer von der CSU. Frau Amtsberg.
Ich würde noch mal deutlich machen, die Verbrechen des 7. Oktober stehen für sich und wir dürfen nie vergessen, was das auch mit der israelischen Gesellschaft gemacht hat. Es ist wichtig, daran zu erinnern und vor allen Dingen auch daraus ein Verantwortungsbewusstsein abzuleiten. Aber es steht nicht im Gegensatz zu der Anerkennung des Leides auf palästinensischer Seite. Und das ist das, worum es am Ende geht. Empathie und Menschlichkeit kennt ja keine Seiten. Und die Situation, die humanitäre Situation in Gaza ist absolut inakzeptabel. Sie muss beendet werden.
So, Herr Mayer, das ist jetzt ein bisschen unglücklich für Sie. Ein Satz, Schlusswort haben Sie noch hier in unserer Kontroverssendung. Es ist kompliziert.
Ja, es ist kompliziert. Wir brauchen beides. Verständnis für Israel, was die Bedrohungssituation von verschiedensten Fronten aus anbelangt, ja. Die Dramatisierung, aber andererseits auch die Verbesserung der humanitären Situation im Gazastreifen.
Und jetzt bleibt mir noch ein Wort. Tschüss.
Tschüss.
Wiederhören.